Ich lade euch gemeinsam mit mir ein, den Kolosserbrief aufzuschlagen. Heute wollen wir die Verse 10 bis 14 gemeinsam lesen aus dem vierten Kapitel des Kolosserbriefes. Eine Fortsetzung sozusagen von der letzten Bibelstunde, wo es um Mitarbeiter im Reich Gottes ging. Und heute wollen wir die Fortsetzung dieser Bibelstunde machen, indem wir 6 weitere Mitarbeiter studieren und anschauen, die Paulus hier in diesen Versen nennt. Kolosser Kapitel 4, die Verse 10 bis 14. Dort spricht er einige Grüße aus von den Leuten, die bei ihm sind. Und dort heißt es: Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, dessen wegen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Amen. Soweit Gottes Wort. Und in der letzten Predigt aus dem Kolosserbrief haben wir uns eine Eigenschaft eines Mitarbeiters im Reich Gottes genauer betrachtet. Und diese Eigenschaft war die Treue. In den Versen 7 bis 9 hat Paulus sozusagen die Briefträger vorgestellt, diejenigen, die bei Paulus waren, als er diesen Brief geschrieben hat, und die Personen, die diesen Brief von Paulus bekommen haben, um sie in die Gemeinde nach Kolossä zu bringen. Diese beiden Briefträger waren nämlich Tychikus und Onesimus. Und zu beiden Personen spricht Paulus unter anderem die Treue ganz hoch aus. Dass diese beiden Männer treue Männer waren. Und das mussten sie auch sein, wie wir letzte Woche gesehen haben. Briefträger hatten eine hohe Verantwortung. Briefträger sollten vertrauenswürdige Personen sein, denn sie überbrachten nicht nur den Brief, sondern auch legten den Brief mehr oder weniger aus und beantworteten Fragen der Empfänger des Briefes. Sie sollten also vertrauenswürdige Personen sein. Und diese Personen waren Tychikus und Onesimus. Das war sozusagen die erste Eigenschaft eines treuen Mitarbeiters, welche wir letzte Woche betrachtet haben. Und heute Abend wollen wir 2 weitere Eigenschaften eines Mitarbeiters im Reich Gottes betrachten, die wir in unseren Versen sehen, die wir heute gelesen haben. Und hier nennt Paulus 6 weitere Mitarbeiter. Und die ersten 3 Mitarbeiter, die er nennt in den Versen 10 bis 11, sind Aristarchus, Markus und Jesus, genannt Justus. Und diese 3 Männer zeichnet eine Sache aus, und zwar waren sie für Paulus ein Trost gewesen. Sie waren für Paulus ein Trost gewesen, Vers 11. Und in den Versen 12 bis 14 nennt Paulus 3 weitere Mitarbeiter, unter denen Epaphras war und Lukas und Demas. Und hier zeichnet vor allem Epaphras eine Sache aus, und zwar, dass er für die Gemeinde in Kolossä gekämpft hat, gerungen hat, dass er sie ganz, ganz stark in seine Gebete eingeschlossen hat. Und diese 2 Eigenschaften wollen wir heute genauer untersuchen, die einen Mitarbeiter im Reich Gottes auszeichnen. Erstens, Mitarbeiter im Reich Gottes sind der Gemeinde ein Trost, und zweitens, Mitarbeiter im Reich Gottes kämpfen für die Gemeinde. Bevor wir aber näher auf diese Eigenschaften eingehen und den Text auslegen wollen, ist es mir wichtig, kurz auf das Reich Gottes einzugehen. Denn ich habe sowohl in der letzten Bibelstunde als auch in dieser Bibelstunde öfters mal das Wort Reich Gottes erwähnt, und es wird auch heute öfters fallen. Denn in Vers 11 sagt Paulus, diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Und was meint Paulus damit, wenn er über das Reich Gottes redet, wenn er von dem Reich Gottes redet? Nun, vor allem in den Evangelien begegnet uns dieser Begriff des Öfteren. Vor allem im Lukas-Evangelium, er verwendet dieses Wort oder diesen Begriff immer wieder, das Reich Gottes. Bei Matthäus fällt auf, dass er nicht über das Reich Gottes schreibt, sondern über das Reich der Himmel. Aber er meint dasselbe. Also vor allem in den Evangelien begegnet uns dieses Wort, das Reich Gottes. Und gemeint ist, wenn die Evangelien über das Reich Gottes sprechen, vor allem der Zustand, so beschreibt es das große Bibellexikon von Brockhaus, der Zustand, wenn Gott seine heilsstiftende Herrschaft über alle Bereiche dieser Welt aufrichtet und alles Böse daraus verbannt. Also Sünde, Tod, Teufel. Das Reich Gottes besteht darin, wenn Gott seine heilsstiftende Botschaft oder seine heilsstiftende Herrschaft über alle Bereiche der Welt ausbreitet. Das ist das Reich Gottes. Und vor allem im Alten Testament, in den Propheten, wird uns immer wieder vorausgesagt und prophezeit, dass wenn eines Tages der Messias kommt, dass dann dieses Reich Gottes aufgebaut wird. Dieses Reich Gottes wird dann ausgebreitet. Dort, wo Gott seine Herrschaft ausbreitet, dann wird das Böse verbannt durch den Messias. Der zukünftige Messias wird vor allem laut Jesaja immer wieder, Jesaja Kapitel 53, Vers 5 oder Jesaja Kapitel 61, Vers 1. Wenn er kommt, wird er Kranke gesund machen, er wird Tote lebendig machen, er wird Dämonen austreiben, er wird Tote lebendig machen und so weiter und so fort. Und genau das passierte, als Jesus Christus auf diese Welt kam, nicht wahr? Wir lesen teilweise in den Evangelien immer wieder, dass Jesus selbst sagt, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Durch Jesus Christus hat sich diese Prophezeiung erfüllt. Und als Johannes der Täufer im Gefängnis war, zweifelte er teilweise daran, dass Jesus Christus wirklich dieser Messias war, durch den dieses Reich Gottes aufgebaut werden sollte. Denn er sah nichts davon, denn die große Mehrheit der Juden dachte, dass das Reich Gottes in einer religiösen, politischen Herrschaft bestand. Und so schickte er seine Jünger zu Jesus und fragte ihn, bist du wirklich der Messias, auf den wir warten? Und die Antwort von Jesus lautete zu den Jüngern von Johannes in Lukas 7, Vers 22, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen umher, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Mit anderen Worten, geht hin und sagt Johannes, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Durch Jesus Christus hat sich diese Verheißung erfüllt. Nur anders, als es sich die Juden vorgestellt haben. Denn das Reich Gottes besteht nicht und bestand nicht aus einer politisch-religiösen Herrschaft, sondern in einem geistlichen Reich. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, der wird von dem Bösen befreit. Er wird von dem Teufel befreit, er wird von der Sünde befreit, er wird von dem Tod befreit. Von all dem Bösen wird er befreit. Und in jedem gläubigen Christen wird das Reich Gottes aufgebaut. Also hat Jesus Christus tatsächlich, ist durch Jesus Christus tatsächlich das Reich Gottes zu uns gekommen. Und obwohl er von den Juden nicht als Messias angenommen wurde und gekreuzigt wurde und gestorben ist, konnte der Tod ihn doch nicht halten und er ist von den Toten auferweckt worden. Er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt und nun wird dieses Reich Gottes verkündigt. Das war die Aufgabe der Apostel und der ersten Kirche. Und interessanterweise, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann fällt immer wieder auf, dass von den Aposteln gesagt wird, was sie verkündigten, nämlich sie verkündigten das Reich Gottes des Evangeliums von Jesus Christus. Das war das Zentrum ihrer Verkündigung, dass Jesus Christus gekommen ist. Das Reich Gottes ist zu uns gekommen und jeder, der an diesen Jesus Christus glaubt, er wird befreit von der Sünde, von Tod und von Teufel. Und das ist der aktuelle Auftrag, liebe Gemeinde, von uns. Das ist der Auftrag der Gemeinde bis in die Gegenwart, dass wir das Reich Gottes verkündigen, so wie es die erste Gemeinde getan hat. Und dass Menschen zu diesem Reich Gottes hinzugefügt werden, dass Menschen durch den Glauben an Jesus Christus befreit werden von der Macht und der Sklaverei, der Sünde und des Teufels. Und das ist unser Auftrag, bis Jesus Christus wiederkommt und bis er dieses geistliche Reich sichtbar aufbauen wird, bis Jesus Christus kommt und alles Böse richten und ein für alle Mal vernichten wird und sein Reich in alle Ewigkeit aufbauen wird und in diesem Reich regieren wird, dann wird das Reich Gottes sichtbar sein und wir werden mit ihm in diesem Reich herrschen. Aber bis dahin sind wir noch auf dieser Erde und wir müssen einen Auftrag ausführen, nämlich an diesem Reich Gottes mitarbeiten. Und Paulus hat bereits im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13 gesagt und gezeigt, wie man in dieses Reich kommt. Und dort spricht er über Gott, den Vater, und sagt, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Reich Gottes ist auch das Reich Jesu Christi, wie es an anderen Stellen heißt. Also Gott ist es, der uns errettet hat und der uns aus dieser Macht der Finsternis in das Reich Jesu Christi hinein versetzt hat. Und der Heilige Geist hat jeden Einzelnen in diesem Reich mit Gaben ausgerüstet, damit jeder, der in diesem Reich Gottes hineinversetzt wurde, durch die Gaben an diesem Reich mitarbeitet. Das heißt, du und ich, wenn wir wiedergeboren sind, haben wir das große Privileg und die große Verantwortung, in diesem Reich mitzuarbeiten, dass dieses Reich sich ausbreitet. Dass mehr und mehr das Reich der Finsternis zurückgedrängt wird und das Reich Gottes und das Reich Christi ausgebreitet wird. So wie diese 6 Mitarbeiter, von denen Paulus hier spricht, Mitarbeiter am Reich Gottes waren und sich eingebracht haben, so sind auch du und ich Mitarbeiter im Reich Gottes und wir wollen uns einbringen in diesem Reich. Und um effektiver und auch nützlicher in diesem Reich mitzuarbeiten, wollen wir jetzt diese 2 Eigenschaften näher untersuchen und von diesen Mitarbeitern des Paulus lernen. Tröstende Brüder und Schwestern in der Gemeinde zu sein, aber auch eifrige und hart arbeitende Mitarbeiter in der Gemeinde im Reich Gottes zu sein. Wir werden heute auch einige Bibelstellen anschauen, vor allem aus der Apostelgeschichte, weil uns die Apostelgeschichte die meisten Informationen über diese Personen liefert. Und so werden wir heute vor allem im ersten Punkt etwas mehr Zeit auch in der Apostelgeschichte verbringen. Und so wollen wir die erste Eigenschaft gemeinsam anschauen. Mitarbeiter im Reich Gottes sind der Gemeinde ein Trost, Und hier heißt es von Aristarchus, er sagt, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Das ist die erste Person, die Paulus hier bei Namen nennt. Nun, wer war Aristarchus? Lass uns gemeinsam die Apostelgeschichte aufschlagen. Und sein Name finden wir zunächst in Apostelgeschichte 19 in einer speziellen Situation. Paulus befindet sich mit einigen Mitarbeitern von ihm auf dem Weg nach Jerusalem, um dort eine Kollekte, eine Spende der Jerusalemer Gemeinde zu überbringen. Und hier in Apostelgeschichte 19 befindet sich Paulus in Ephesus. Und einige Menschen in Ephesus sind äußerst sauer und verärgert über Paulus. Aus welchem Grund? Weil sich viele Leute in Ephesus bekehrt haben zu dem Christus, den er verkündigt hatte. Und vor allem dieser Demetrius, Er war Goldschmied und der machte diese Tempelfiguren für die Göttin Artemis. Und er verlor Kunden, die diese Sachen von ihm kauften. Wieso? Weil sie nicht mehr den Götzendienst betrieben. Sie beteten nicht mehr die Göttin an, sondern sie beteten jetzt Jesus Christus an. Und dann wiegelte er die Stadt auf und hetzte sie gegen Paulus und seine Mitarbeiter. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 19, Abvers 28, als sie aber das hörten, also die Menge, und von Wut erfüllt wurden, schrien sie und sagten, groß ist die Artemis der Epheser. Und die Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig zum Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit fort. Also hier begegnet uns zum ersten Mal dieser Aristarchus, der mit Paulus unterwegs war. Und die erste Begegnung, die wir mit Aristarchus haben, ist, er leidet für das Evangelium. Er wird mit fortgerissen. Inwiefern das aussah, ob er auf den Boden geschlagen wurde, ob er weggezerrt wurde und ob er Schläge erlitt, das wissen wir nicht. Aber er hat hier offensichtlich für das Evangelium Leid erfahren. Wenn wir dann weiterlesen, in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 4, kommt Aristarchus erneut vor. Es begleiteten ihn aber bis nach Asien, so Vater, der Sohn des Pyrrhus, ein Beräer von den Thessalonichern, aber Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus. Das heißt, hier wird uns gezeigt, dass Aristarchus von Thessalonich kommt und er begleitete Paulus mit nach Asien. Aber Am Ende der Apostelgeschichte begegnet uns Aristarchus nochmal, was uns aufzeigt, dass Aristarchus Paulus eigentlich ziemlich lange begleitete. Bis nach Jerusalem, und in Jerusalem wurde Paulus dann gefangen genommen, verhört. In Jerusalem berief sich Paulus dann auf den Kaiser und wurde deshalb dann nach Rom verfrachtet, um sich dort in Rom vor dem Kaiser zu verantworten. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 27 in den Versen 1 und 2, wo Paulus dann mit seinen Gefährten nach Rom fortgeschickt wird als Gefangener. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, hier redet Lukas in der Wir-Form, das heißt, er war auch dabei, überlieferten sie sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene einen Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Schar. Als wir aber in ein adramitisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, zu den Orten längs der Küste Asiens zu segeln, fuhren wir ab. Und bei uns war Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonich. Also bei uns, hier redet Lukas in der Wir-Form, er war dabei, Paulus war dabei, Aristarchus war dabei. Von diesen Personen wissen wir es definitiv. Und dann kommt Paulus nach Rom und wird dort, wie wir am Ende der Apostelgeschichte lesen, mindestens 2 Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus als Gefangener in Rom verweilen. Und wir können stark davon ausgehen, dass Aristarchus zu diesem Zeitpunkt mit Paulus dabei war. Dass er in gewisser Weise auch ein Mitgefangener war, wie wir es hier gelesen haben, oder auch wie uns der Kolosserbrief berichtet, dass Paulus sagt, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Das heißt, er stand Paulus ziemlich lange treu an der Seite. Paulus war kein Einzelgänger, der immer alleine losgezogen ist, sondern er hatte immer wieder Mitarbeiter bei sich an der Seite. Und einer davon war Aristarchus, ein sehr treuer Mann. Eine andere Person, die Paulus hier nennt, ist Markus, der Neffe des Barnabas. Und auch über Markus erfahren wir äußerst viel aus der Apostelgeschichte. Unter anderem lesen wir über Markus, dass sich die erste Gemeinde im Haus seiner Mutter versammelt hat. Nämlich als Petrus gefangen war und ein Engel auf übernatürliche Art und Weise das Gefängnis öffnete und Petrus aus dem Gefängnis fliehen konnte, kam er. Das lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 12. Kam er in das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wird. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Das heißt, Markus war der Sohn von einer Frau, in deren Haus sich die erste Gemeinde versammelt hat. Markus kannte Petrus, Markus kannte die Apostel. Und dieser Markus ist auch der Markus, der am Ende das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das heißt, er hatte vertrauten Umgang mit den engsten Mitarbeitern unseres Herrn Jesus Christus. Er hatte große Vorbilder und er war äußerst ermutigt, mit ihnen gemeinsam dem Herrn Jesus Christus zu dienen. Und deswegen machte er sich auch mit Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise mit auf den Weg, wie wir in Apostelgeschichte 12, Vers 25 lesen. Das Wort aber wuchs und mehrte sich. Barnabas und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen Johannes mit, der auch Markus genannt wurde. Und Johannes ist der Neffe von Barnabas, von dem hier auch in diesem Text die Rede ist. Das heißt, er wollte mit Paulus, mit Barnabas mit. Er wollte dem Herrn dienen. Er war eifrig, er war jung, voller Elan, voller Feuer und voller Flamme. Aber irgendetwas passierte auf dieser Missionsreise, auf das er sie kurzfristig unterbrach und wieder nach Hause zu seiner Mutter kehrte. Ob er Heimweh hatte, ob er Angst bekommen hatte, wir wissen es nicht, aber wir lesen in Apostelgeschichte 13, Vers 13 dann, als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Johannes trennte sich von Paulus und von seinem Onkel Barnabas und kehrte zurück in das Haus seiner Mutter. Wir können davon ausgehen, dass irgendetwas vorgefallen ist, was Paulus nicht gefallen hat. Irgendetwas hat Markus angestellt, dass Paulus seine Treue und seine Zuverlässigkeit anzweifelte. Das merken wir daran, dass irgendwann wollte Markus sich wieder dem Paulus und dem Barnabas anschließen. Paulus wollte aber nicht, dass Markus mitkommt und deswegen trennten sich die Wege zwischen Paulus und Barnabas. Paulus nahm dann Silas mit, machte sich auf die zweite Missionsreise auf den Weg und Barnabas nahm dann Markus, seinen Neffen, mit und machte sich mit ihm auf den Weg, dem Herrn zu dienen. All das können wir in Apostelgeschichte 15 ab Vers 37 nachlesen. Und so merken wir auch in Paulus seinem Leben, er war ein eifriger Diener des Herrn und er konnte es nicht brauchen, wenn irgendjemand nicht ganz so mitgemacht hat, wie er es wollte. Und deswegen nahm er Markus nicht mit. Bis hierhin, bis zur Apostelgeschichte, hören wir nichts mehr von diesem Markus, der sich damals von Paulus trennte, sich aber dann erneut Barnabas anschloss. Aber wir können davon ausgehen und wir wissen es, dass Markus sich zu einem treuen Mitarbeiter im Reich Gottes entwickelt hat. Denn etwas später schreibt Paulus zu Timotheus: Nimm Markus und bring ihn mit mir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das lesen wir in 2. Timotheus 4, Vers 11. Das heißt, Markus hat sich wirklich bewährt als ein nützlicher Diener im Reich Gottes. Ja, er hatte, es ist etwas vorgefallen, er hatte seine Schwächen, aber der Herr hat ihn wiederhergestellt. Der Herr hat ihn wieder zu einem treuen Diener gemacht und er hat sich bewährt. Und nun kann Paulus über ihn sagen, sowohl zu Timotheus, er ist mir nützlich zum Dienst, als auch hier zu den Kolossern, es grüßt euch Markus, der bei mir ist. Er ist bei mir und wenn er zu euch kommt, sagt Paulus, dann nimmt ihn auf. Wir lesen hier, es grüßt euch Markus, der Neffe des Barnabas, dessen wegen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Nun, wir können davon ausgehen, dass sich diese Begebenheit, die zwischen Paulus und Barnabas stattgefunden hat, dass Markus sich von Paulus distanziert hat, dass es die Runde gemacht hat, dass die Gemeinden es mitbekommen haben und dass sie ein schlechtes Bild von Markus hatten. Und deswegen ließ Paulus auf irgendeine Art und Weise schon Befehl ergehen an die Gemeinde in Kolossee und hat ihnen den Befehl erteilt, wenn Markus kommt, dann nehmt ihn auf. Er ist mir nützlich zum Dienst, er ist ein treuer Mitarbeiter im Reich Gottes geworden. Nehmt ihn auf, wenn er zu euch kommt. Das ist also Aristarchus und Markus, diese zwei Mitarbeiter. Und dann nennt Paulus hier noch einen Jesus, der auch Justus genannt wird. Von diesem Jesus, der auch Justus genannt wird, erfahren wir sehr wenig. Es gibt einige Justusse im Neuen Testament, aber wir haben keine Belege dafür, dass es der Justus ist, von dem Paulus hier schreibt. Aber es ist auch nicht großartig von Bedeutung, wer dieser Jesus, der Justus genannt wird, war. Von Bedeutung ist, dass Paulus hier sagt, dass diese Personen aus der Beschneidung sind und diese alleine sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Damit will Paulus nicht sagen, dass nur diese drei Personen ihm ein Trost geworden sind. Einige Handschriften zeigen uns eine etwas bessere Übersetzung dieses Verses. Dort heißt es, aus der Beschneidung, das heißt von den Juden, sind diese alleine Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost gewesen. Das heißt, diese Personen, die sind aus der Beschneidung, das sind Juden. Und aus dem Volk der Juden sind diese drei Personen mir in besonderer Weise Mitarbeiter im Reich Gottes und ein Trost gewesen. Das ist, was Paulus hier sagen will und deutlich machen will. Dass diese drei Juden in besonderer Weise mit ihm gemeinsam im Reich Gottes dienen und wirken. Und sie sind mir ein Trost gewesen, sagt Paulus. Und es ist bemerkenswert, wenn wir an Paulus denken, er musste getröstet werden, der große Apostel Paulus. Der so viele Briefe geschrieben hat, der so viel bewirkt hat. Die Epheser, die sagen, dass Paulus nicht nur Ephesus, sondern ganz Asien in Verwirrung bringt, weil er eine große Menge umdenkt wegen ihm, heißt es in Apostelgeschichte. Er hat Großes getan in Asien. Aber es war Gott, der durch ihn gewirkt hat. Und Paulus war genauso ein Mensch wie du und ich, der dort im Gefängnis saß und der angefangen hat, vielleicht sogar zu zweifeln. Und der traurig war. Wie geht es den Gemeinden? Wir lesen immer wieder, dass Paulus sich große Sorgen machte um seine Gemeinde, um seine Gemeinden, die er gegründet hat. Wie geht es seinen Mitarbeitern? Paulus brauchte Trost, so wie du und ich es immer wieder neu brauchen. Und diese drei Männer trösteten Paulus auf eine besondere Art und Weise. Vielleicht durch persönliche Gespräche, durch die sie Paulus getröstet haben. Vielleicht durch gemeinsame Gebete, durch die Paulus gestärkt und getröstet wurde. Aber mit Sicherheit auch durch den Dienst, welche diese Männer gewirkt und ausgeübt haben. Denn der Philipperbrief wurde in derselben Gefangenschaft von Paulus geschrieben, wie auch der Kolosserbrief. Und wir lesen im Philipperbrief im ersten Kapitel, wo Paulus schreibt ab Vers 14, dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln, vielmehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Einige zwar predigen den Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen, diese aus Liebe, da sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums gesetzt bin. Jene verkündigen den Christus aus Streitsucht nicht lauter, wobei sie meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen. Hier spricht Paulus von einigen Mitarbeitern, die durch seine Gefangenschaft ermutigt wurden, Christus zu predigen. Trotzdem, dass Kaiser Nero Christen verfolgt und verbrannt hat, waren sie erkühnt und predigten Christus. Und darüber freute sich Paulus. Und wir können davon ausgehen, dass auch Aristarchus und Markus und dieser Justus, der Jesus genannt wird, sich durch die Fesseln des Paulus erkühnten, dort zu dienen und zu wirken. Und diese Männer waren Paulus ein großer Trost. Und so sind auch wir in der Gemeinde füreinander da, um einander zu trösten. Ich habe es nötig, immer wieder getröstet zu werden. Und auch du hast es nötig, immer wieder getröstet zu werden. Und manchmal kommt es sogar vor, liebe Geschwister, dass wir einander trösten, ohne dass wir es überhaupt wissen und merken und erkennen. Indem wir treu dem Herrn Jesus nachfolgen, indem wir Leid in Kauf nehmen, indem wir Zeugnis ablegen, indem wir eifrig für den Herrn sind, werden wir getröstet und ermutigt. Und wir brauchen einander in der Gemeinde. Das ist so also die erste Eigenschaft, die uns diese drei Mitarbeiter vom Reich Gottes mitgeben. Sie waren Paulus, ein Trost. Sie waren der Gemeinde Jesu Christi, ein Trost gewesen. Und in den Versen 12 bis 14 geht es hauptsächlich eigentlich um eine Person, um Epaphras, der diese Gemeinde im Lykustal gegründet hat. Das heißt, die Gemeinde Kolossä, die Gemeinde der Laodicea und die Gemeinde in Hierapolis. Und dieser Mitarbeiter zeigt eine besondere Stärke, eine besondere Eigenschaft ganz, ganz stark. Und das ist der Kampf um diese Gemeinden, die er gegründet hat. Und das ist die zweite Eigenschaft, die wir gemeinsam betrachten wollen. Mitarbeiter am Reich Gottes kämpfen für die Gemeinde. Hier heißt es, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Epaphras, der von euch ist. Das heißt, er kommt aus eurer Gegend, aus Kolossä, und er ist Teil eurer Gemeinde. Und nicht nur Teil eurer Gemeinde, sondern er ist die Person, die eure Gemeinde gegründet hat. Das haben wir bereits in Kapitel 1, Vers 7 gesehen, denn dort begegnet uns Epaphras zum ersten Mal, wo Paulus sagt, dass die Gemeinde das Evangelium in Wahrheit gehört und in Wahrheit erkannt hat, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Das heißt, Epaphras war die Person, die die Gemeinde gegründet hat. Er war ein treuer Diener des Christus. Ein treuer Diener des Christus. Und er war es, der sich große Sorgen um die Gemeinde gemacht hat. Er war es, der Schmerzen hatte, weil er gesehen hat, dass die Gemeinde angegriffen wird durch die falschen Lehrer, die wir intensiv studiert haben. Diese falschen Lehrer brachten ein falsches Evangelium an die Gemeinde heran. Nicht ein Evangelium der Gnade, sondern der Werke des Gesetzes. Dass man dies und jenes halten müsse und dies und jenes lassen sollte, um gerettet zu werden. Und diese Sorge trieb Epaphras sprichwörtlich nach Rom. Er floh nach Rom zu Paulus, um Paulus diese Not zu klagen, damit Paulus der Gemeinde Antwort geben kann und die Gemeinde retten oder bewahren kann vor diesen falschen Lehrern. Er war ein treuer Mitknecht, sagt Paulus. Er hat die Gemeinden dort gegründet. Und er nennt ihn hier zunächst einen Knecht Christi Jesu, einen Sklaven von Jesus Christus. Das heißt, er bezeichnet Epaphras hier als eine Person, die sich voll und ganz unter den Willen von Jesus Christus unterworfen hat. Das bedeutet das Wort Sklave. Voll und ganz den Willen eines anderen zu tun. Voll und ganz sich unter die Obhut, unter die Herrschaft einer anderen Person zu werfen. Das heißt, die Frage von Epaphras lautete jeden Morgen aufs Neue: Herr, was willst du, dass ich heute tue? Das ist die Haltung eines Sklaven. Nicht, was mache ich heute, was habe ich heute für Pläne und welche Entscheidungen habe ich heute zu fällen, sondern: Herr Jesus, welche Pläne hast du heute für mich? Was willst du, dass ich heute tue? Und bei jeder Entscheidung wird der Herr Jesus Christus mit einbezogen. Ein Knecht Christi Jesu, so wird Epaphras hier bezeichnet. Und diese Haltung, diese unterwerfende Haltung unter den Willen von Jesus Christus, zeigt sich auch in dem, was er für die Gemeinde gebetet hat. Wir lesen hier, dass Paulus sagt, dass dieser Epaphras alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Wie ringt er? Wofür ringt er in seinen Gebeten? Damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Das war der Inhalt seines Gebetes. Damit ihr vollkommen den Willen Gottes erkennt. Damit ihr völlig überzeugt seid von dem Willen Gottes. Und wenn wir das Anfangsgebet von Paulus lesen, aus Kolosser Kapitel 1, ab Vers 9, dort ist derselbe Inhalt. Dasselbe Gebet von Paulus. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht. Das war das Anliegen auch von Epaphras. Dass die Gemeinde den Willen Gottes erkennt in allem und in dem Willen Gottes feststeht. Damit sie erkennen, was die falschen Lehrer dort bringen, ist eine Irrlehre. Und dass sie den Willen Gottes vollkommen erkennen. Und sich dem Willen Gottes vollkommen unterwerfen und vollkommen feststehen in dem Willen Gottes. Dieses Wort vollkommen bedeutet in einem vollkommenen Maß. Und es ist äußerst interessant, dass Paulus seinen Dienst genau so beschrieben hat, auch im Kolosserbrief, dass er sagt: Das ist mein Ziel, ich predige Christus. Mit welchem Ziel? Damit jeder Mensch vollkommen in ihm befunden werde. Kolosser Kapitel 1, Vers 28 und 29. Das ist das Ziel von Paulus gewesen. Sein Ziel, seine Verkündigung war das Ziel, dass jeder Mensch vollkommen in Christus befunden wird. Und das ist das Gebet von Epaphras, dass jeder Mensch vollkommen in Christus befunden wird. Wir sehen also, das Gebet und die Verkündigung, das Gebet und der Dienst von Paulus und von Epaphras hatte dieses eine Ziel, dass die Christen in Kolossä den Willen Gottes erkennen und indem sie den Willen Gottes erkennen, mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus geformt werden, mehr und mehr in die Vollkommenheit von Jesus Christus geführt werden. Und dafür, sagt Paulus, ringt Epaphras. Dieses Wort ringen bedeutet kämpfen. Es wurde im Kampfsport verwendet, wenn jemand im Kampf mit jemandem rang, mit jemandem kämpfte. Und diese Haltung hat Epaphras im Gebet. Er rang mit Gott. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir im Gebet unsere Anliegen vor Gott bringen und ihn anbeten für das, was er ist und was er getan hat und für all das Gute, was wir von ihm empfangen. Aber genauso notwendig ist es, dass du und ich im Gebet mit Gott ringen. Und das bedeutet nicht, dass wir in einer respektlosen Art und Weise mit Gott reden. Gott ist immer noch unser Vater, der im Himmel ist. Und wir sind immer noch seine Kinder, die auf der Erde sind. Wir müssen immer noch in respektvoller Haltung zu Gott kommen. Aber wir haben das Privileg, mit Gott zu ringen, so wie Jakob einst mit Gott rang. Ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Und er rang mit Gott. Oder wie Abraham. Rang mit Gott. zu Gott zu kommen und mit den Verheißungen zu Gott zu kommen und mit ihm zu ringen über Personen aus der Gemeinde, mit ihm zu ringen aus Personen aus der Nachbarschaft, aus der Familie, zu sagen, Herr, du hast versprochen in deinem Wort, dass du willst, dass jeder gerettet wird und niemand verloren geht. Aber schau doch diese Person, auf welchen Wegen sie sich befindet. Siehst du es nicht? Erfüll doch deine Verheißung und dein Versprechen. Mit Gott zu ringen, mit Gott zu hadern, mit Gott zu kämpfen in gewisser Weise. So wie Jesus Christus im Garten Gethsemane gerungen hat. In einer Art und Weise, dass sein Schweiß wie Blut wurde. Auch er rang mit Gott in einer respektvollen Art und Weise. Er sagte, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber hier sehen wir ein Ringen in unserem Herrn Jesus. Und so haben auch wir das Privileg und auch wir dürfen mit Gott ringen in einer respektvollen Art und Weise. In einer biblischen Art und Weise, indem wir von den Psalmen und von den Patriarchen und von unserem Herrn Jesus Christus selbst und von Paulus lernen, wie man in den Gebeten ringt mit Gott. Und wie man diese Kämpfe auch in gewisser Weise gewinnt. Und Gott auf diese Gebete antwortet. In Vers 13 kommt ein weiterer Begriff vor, der uns zeigt, wie dieser Epaphras gekämpft hat in den Gebeten. Er sagt, Paulus sagt hier, denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Ich gebe ihm Zeugnis, das heißt, ich bestätige, ich höchstpersönlich bestätige, ich bin der Zeuge dafür, wofür das Epaphras große Mühe um euch hat. Aber nicht nur um euch allein, sondern auch um die in Hierapolis und die in Laodicea. Und dieses Wort Mühe bedeutet Schmerzen haben, Qualen haben. Denn dieses Wort wird auch in der Offenbarung immer wieder verwendet, wo es zum Beispiel über die Gottlosen heißt, wenn sie von Gott bestraft werden in der großen Trübsalzeit, sie zerbissen ihre Zungen wegen ihrer Qual. Offenbarung 16, Vers 10. Wegen ihrer Qual. Sie hatten solche Schmerzen, solche Qualen, dass sie ihre Zungen zerbissen. Das ist dasselbe Wort, welches Paulus hier verwendet, dass Epaphras Mühe hat. Oder in Offenbarung 21, Vers 4 heißt es über das neue Jerusalem, dass dort kein Schmerz mehr sein wird. Und das ist dasselbe Wort, welches hier verwendet wird über Epaphras, der Mühe hat. So Schmerzen und Qualen. Der Gedanke plagte ihn so sehr, dass es dort falsche Lehre gibt und dass es eine reale Gefahr dort ist, in der Gemeinde vom wahren Glauben, vom Evangelium, von Jesus Christus abzufallen. Dieser Gedanke quälte ihn so sehr. Dieser Gedanke schmerzte ihn so sehr, dass er im Gebet drang mit Gott. Dieser Gedanke schmerzte ihn so sehr, dass er schlaflose Nächte hatte, dass er sich die weite Reise auf sich genommen hat, um zu Paulus zu kommen. Vermutlich plagte es ihn so sehr, dass er Tag ein und Tag aus mit Paulus redete und Paulus Seelsorge betreiben musste mit diesem Epaphras. Und er rang in seinen Gebeten auf eine heftige Art und Weise für diese Gemeinde, weil er die Not gesehen hat. Findest du dich hier wieder in deinem stillen Kämmerlein? Danke, Johanna, Herr. Wenn du an Geschwister denkst aus der Gemeinde, von denen du weißt, dass sie Not leiden, dass du ringst für sie in den Gebeten, dass es dich schmerzt, dass es dich in gewisser Weise quält und nicht in Ruhe lässt, das war der Kontext der Kolosser. Unser Kontext heute ist ein anderer. Heute nehmen uns die Corona-Maßnahmen in einer Art und Weise ein, dass wir den Gottesdienst nicht mehr so feiern können, wie es uns eigentlich in der Bibel vorgegeben wird, in einer Art und Weise. Schmerzt es dich? Schmerzt es dich zu sehen, dass wir uns nicht mehr als ganzer Leib treffen können, Sonntagmorgen? Schmerzt es dich? Quält es dich? Dass wir eigentlich von der Regierung verboten bekommen haben, zu singen. Und schmerzt es sich in so einer Art und Weise, dass du in den Gebeten dafür ringst, dass diese Plage endlich ein Ende hat. So wie es Peter immer wieder in den Gebeten am Sonntagmorgen ausspricht. ist ein Ringen in deinem Leben zu sehen für die Gemeinde? Ein Kämpfen für die Gemeinde. Bei Epaphras war es zu finden. Ihm war es nicht egal, wie es den Geschwistern dort in Kolossee ging. Ihm war es nicht egal, wie es den Geschwistern dort in Laodicea und in Hierapolis ging. Er hat den Tod in Kauf genommen, damit es ihnen besser geht. Aber bei Paulus war nicht nur dieser Epaphras, sondern auch Lukas, der geliebte Arzt. Lukas, der Arzt, der auch das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte geschrieben haben, war bei ihm. Und auch Demas. Über Demas erfahren wir nicht sonderlich viel im Neuen Testament. Über ihn erfahren wir noch, dass er, so sagt Paulus, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 10, dass Paulus, dass Demas ihn verlassen hat, weil er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Das sind die einzigen Stellen, die etwas über Demas aussagen, aber er verwendet hier weder einen Begriff, dass uns Demas beschreibt als einen geliebten Knecht oder als einen Mitarbeiter oder sonstig. Hier wird einfach nur gesagt, dass Demas euch auch grüßt, und etwas später sehen wir, dass Demas sich abgewendet hat von Paulus. Aber wir sehen hier, vor allem in diesem wunderbaren Bruder Epaphras, in welcher Art und Weise er für die Gemeinde gekämpft hat. Und wisst ihr, ich freue mich im Himmel Abraham und die Patriarchen zu treffen. Ich freue mich auch Paulus und die Apostel zu treffen. Aber ich freue mich auch solche Leute zu treffen wie ein Epaphras, über den so wenig geschrieben ist, aber der so viel gekämpft hat. Denn hier finden die richtigen Kämpfe statt, liebe Geschwister. In deinem Kämmerlein, mit Gott alleine, indem du mit ihm ringst, um Seelen aus der Gemeinde oder aus deinem Umfeld. Hier wird mehr, oftmals mehr bewirkt, als in der Öffentlichkeit große Dinge zu reißen und zu bewegen. Denn die großen Dinge, die bewegt werden, die werden im Kleinen, im Kämmerlein, angetrieben durchs Gebet. Und jede Predigt kann noch so schön ausgearbeitet sein, wenn sie nicht durch Gebet getränkt ist und durch Gottes Gnade der Heilige Geist zu uns spricht, kann sie nicht viel bewirken. Jede Evangelisation und sonstige Dinge. Das Gebet muss immer im Zentrum stehen. Wir müssen stets ringen, stets ringen, stets ringen und kämpfen mit Gott. Die Frage, die ich mir gestellt habe, mit der wir auch die Bibelstunde schließen wollen: Wie kommen wir dahin? Wie kommst du und wie komme ich dahin, immer mehr ein Trost für die Geschwister zu sein? Wie kommen wir dahin, mehr und mehr zu ringen und zu kämpfen für die Gemeinde? Wie können sich diese zwei Eigenschaften, diese zwei Merkmale eines Mitarbeiters im Reich Gottes mehr und mehr in deinem Leben kultivieren und ausbreiten? Ich glaube, die Antwort lautet Liebe. Liebe. Je mehr du die Geschwister liebst, umso mehr wirst du ihnen ein Trost sein. Je mehr du die Geschwister liebst, umso mehr wirst du für sie kämpfen, wenn du sie notleiden siehst. Und je weniger du die Geschwister liebst, umso mehr werden sie dir egal sein. Je weniger du die Geschwister liebst, umso weniger wirst du für sie beten in deinen Gebeten. Und wir haben bereits gesehen, wie Paulus in Kolosser Kapitel 3 beschrieben hat, welche Dinge wir ablegen sollen, welche Sünden wir ablegen sollen und welche Dinge wir anziehen sollen. Und von diesen Dingen, die wir anziehen sollen, sollen wir in allererster Linie, vor allen Dingen, die Liebe anziehen. Vers 14. Die Liebe anziehen. Davon hängt alles ab. Und ich glaube, Epaphras hatte so eine tiefe Liebe zu den Geschwistern, dass es ihn in dieses Ringen und in dieses Kämpfen getrieben hat. Und genau diese Liebe, sehen wir sie nicht auch in Jesus Christus? Dass diese Liebe ihn dazu gedrängt hat, auf diese Welt zu kommen? Und dass er Qualen und Schmerzen auf sich genommen hat aus Liebe zu dir und zu mir? Und dass wir durch seine Qualen und durch seine Schmerzen und durch sein Sterben getröstet wurden? Die Liebe Gottes tröstet dich und mich, und die Liebe Gottes hat Schmerzen auf sich genommen, um uns zu retten für die Gemeinde. Wir sehen es in Paulus, wie er in Römer 9 sagt, dass er sein Volk, die Israeliten, auf so eine Art und Weise liebt, dass er wünscht, für sie verflucht zu sein, damit sie gerettet werden. So etwas kann nur jemand sagen, der einen Menschen wirklich liebt, weil Paulus weiß, was es bedeutet, verflucht zu sein. Er redet davon, von Gott getrennt zu sein und in der Hölle ewige Pein und ewige Qual zu erfahren. Und die Liebe zu seinem Volk ließ ihn dies in Kauf nehmen. Er würde Schmerzen und Qualen in Kauf nehmen aus Liebe zu seinem Volk. Und deswegen ist das Wort des Paulus an die Thessalonicher in Kapitel 4, Vers 9 richtet auch für uns heute notwendig zu hören. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 9, wo Paulus sagt: Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir von euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Liebe Geschwister, ich sehe die Bruderliebe in dieser Gemeinde. Und es ermutigt mich und tröstet mich ganz arg. Und in gewisser Weise kann man dieses Wort auch an euch richten. Ihr habt nicht nötig, dass man euch von der Bruderliebe schreibt. Aber Paulus sagt weiter in Vers 10, denn das tut ja auch allen Brüdern gegenüber, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen. Reichlicher zuzunehmen. Wir können nicht aufhören, in der Heiligung zu wachsen. Wir können nicht aufhören, in der Liebe zu wachsen. Also was führt uns dahin, der Gemeinde ein Trost zu sein und für die Gemeinde zu ringen in den Gebeten, die Geschwister zu lieben? Mehr und mehr die Geschwister aus dem Blick Gottes zu sehen, mehr und mehr eine Liebe für sie zu kultivieren, in den Gedanken gut über die Brüder zu denken und über die Schwestern zu denken und Not zu leiden, wenn man notleidende Brüder und Schwestern sieht, wenn man Brüder und Schwestern sieht, wie sie sündigen oder wie sie ein Kreuz tragen müssen. Dass wir mehr und mehr das sehen und erfüllt werden und erschüttert werden, indem wir sie lieben. Dass diese Liebe bei uns mehr und mehr zunimmt. Und hier erfüllt sich dann auch das größte Gebot, das uns Herr Jesus gegeben hat. Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist das Größte. Und darum sollten wir immer wieder neu erinnert werden, denn die Liebe zu Gott und die Liebe zueinander, das ist eigentlich der Motor, der uns antreiben sollte, in dem Reich Gottes mitzuarbeiten und mitzudienen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Wort ein ermutigendes Wort, aber auch ein herausforderndes und anspornendes Wort war und dass der Heilige Geist dieses Wort auch aufgehen lässt und Frucht bringt in dieser Gemeinde zu seiner Ehre. Amen.